Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Papst Franziskus dankt in einer Videobotschaft Ärzten und Krankenpflegern für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie. Außerdem Benedikts ehemaliger Kammerdiener Paolo Gabriele ist verstorben und in Peru leiden Mädchen ganz besonders unter den Folgen der Corona-Krise. Das und mehr bei uns in der Sendung heute. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Christine Seuss. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Papst Franziskus dankt allen Menschen, die sich im Gesundheitswesen für Covid-19-Erkrankte einsetzen. In einer auf Spanisch veröffentlichten Videobotschaft, die an medizinisches Personal in Argentinien gerichtet ist, dankt der Papst all diesen Angestellten für deren kostbaren Dienst und versichert sie seines Gebetes. Mehr von Anne Preckel.
A todos los médicos y enfermeros y enfermeras.
Ihr seid die nicht gefeierten Helden dieser Pandemie. Wie viele von euch haben ihr Leben gegeben, um den Kranken nahe zu sein? Danke für eure Nähe, danke für eure Zärtlichkeit, danke für die Professionalität, mit der ihr euch um die Kranken kümmert. Mit diesen Worten richtet sich der Papst an alle Ärztinnen und Ärzte und das gesamte Pflegepersonal seines Heimatlandes. Das Grußwort des Papstes ist in eine Videobotschaft der argentinischen Bischofskommission für die Krankenpastoral eingebettet. Vor allem im schweren Moment der Pandemie, in dem es gilt, allen leidenden Frauen und Männern nahe zu sein, wolle er den Ärzten und Pflegern seine Unterstützung bekunden. So der Papst. Das Video begleitet Bedienstete im Krankendienst bei deren vielfältigem Einsatz in der Ambulanz und Pflege. Zudem sagen Kranke aller Altersgruppen in dem Film ihren Helfern und Rettern ein herzliches Danke.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la cercanía.
Ich bete für euch und bitte den Herrn mit ganzem Herzen, jeden von euch und eure Familien zu segnen, euch bei eurer Arbeit und bei all den Problemen, die euch dort begegnen, zu begleiten. Würdigt Papst Franziskus die tagtägliche Hingabe und Risikobereitschaft des medizinischen und Pflegepersonals in Argentinien. Möge der Herr euch nahe sein, so wie ihr den Kranken nahe seid. Und vergesst nicht, für mich zu beten. Das Video mit dem Grußwort des Papstes wurde auf der Internetseite der argentinischen katholischen Newsplattform AICA veröffentlicht. Für Radio Vatikan, Anne Preckel.
Und nun ein Überblick über die Nachrichten des Tages. Italien. Paolo Gabriele ist tot. Der frühere Kammerdiener von Papst Benedikt XVI. Starb nach langer Krankheit im Alter von 54 Jahren. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Gabriele stand 2012 im Mittelpunkt des ersten sogenannten VatiLeaks-Skandals. Dabei tauchten vertrauliche Dokumente des Vatikans in der Presse auf und wurden in einem Buch veröffentlicht. Gabriele wurde vom Vatikangericht zu einer Haftstrafe verurteilt, von Benedikt XVI. Aber noch im Dezember desselben Jahres begnadigt. Anschließend arbeitete Gabriele, der lange in den Diensten des Vatikans gestanden hatte, für das Vatikan Kinderkrankenhaus Bambino Gesù. Bosnien-Herzegowina. 25 Jahre nach dem Abkommen von Dayton, das den dreijährigen Bosnienkrieg beendete, gehen die katholischen Bischöfe von Bosnien und Herzegowina hart mit der politischen und gesellschaftlichen Situation des Landes ins Gericht. Der Vertrag sei den Völkern von Bosnien und Herzegowina von der internationalen Gemeinschaft unter Führung der Vereinigten Staaten auferlegt worden und habe den mehrjährigen Krieg gestoppt, aber keinen dauerhaften Frieden geschlossen. Das schreiben die Bischöfe in einer gemeinsamen Erklärung. Weder die Gleichberechtigung der verschiedenen Völker und Minderheiten noch die Rückkehr der Vertriebenen und Flüchtlinge oder die Entschädigung für zerstörtes und geplündertes Eigentum sei erreicht worden, beklagen die Bischöfe. Stattdessen schwele der Konflikt nach wie vor weiter. Dramatisch sei auch die Situation der Katholiken im Land. Fast die gesamte katholische Bevölkerung in der Entität Republik Srpska ist ausgerottet und in der Entität Föderation Bosnien und Herzegowina ist sie kontinuierlich rückläufig. Vor allem sorgen sich die Bischöfe um die Abwanderung junger Menschen und ganzer Familien. Verantwortlich dafür seien Kriminalität, Korruption, fehlende Arbeitsmöglichkeiten und schlechte politische Führung im Land. Deutschland. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, hat heftige Kritik am Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Suizidbeihilfe geäußert. Er sei schockiert über den Richterspruch. Es sei unerhört, dass sich Karlsruhe so einseitig auf die Weltanschauung von Sterbehilfebefürwortern gestützt habe. Das sagte der Limburger Bischof am Montagabend in der ARD-Sendung Hart, aber fair. Eine Abwägung zwischen den Grundrechten auf Selbstbestimmung und Lebensschutz habe nicht stattgefunden, so der Bischof. Das Gericht habe damit eine Dynamik ausgelöst, die möglicherweise nicht mehr einzufangen sei, sagte Betzing auch mit Blick auf die steigenden Zahlen bei aktiver Sterbehilfe in den Niederlanden. Im Februar hatte das Bundesverfassungsgericht ein weitreichendes Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben formuliert. Es schließe die Freiheit ein, auch die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen, so die Karlsruher Richter. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, freut sich nach eigenem Bekunden auch unter Corona-Bedingungen auf Weihnachten. Das Fest habe eine ganz große Kraft, die Kraft der Hoffnung, und die brauchen wir jetzt, sagte Bedford Strohm am Dienstag dem RBB-Hörfunk. Er habe im Moment keinen Anlass zu zweifeln, dass wir Gottesdienste feiern können, vermutlich auch in den Kirchen unter sorgfältigster Beachtung der Hygienemaßnahmen. In den vergangenen Monaten hätten die Gemeinden vor Ort viel Erfahrung gesammelt. Anders als zu Ostern gäbe es inzwischen ausgefeilte Hygienekonzepte, die sicherstellten, dass die Menschen Abstand halten könnten. Glücklicherweise habe es in den Gottesdiensten der Landeskirchen bislang keine größeren Infektionen gegeben. Soweit die Nachrichten. Und wir blicken auch in unserem nächsten Beitrag auf die Corona-Krise in Lateinamerika, genauer in Peru. In zahlreichen Ländern des Kontinents ist nämlich aufgrund der Gesundheitskrise ein komplettes Schuljahr ausgefallen. Der im März gestartete Lockdown der Schulen dauert ohne Unterbrechung bis heute an. Und von einem funktionierenden Homeschooling via Internet können die meisten Schülerinnen und Schüler nur träumen. Mehr von Stefan Kempis.
In Peru wurde der Präsenzunterricht bereits bis Juli 2021 ausgesetzt. Welche katastrophalen Folgen diese Lage für die soziale und psychische Entwicklung der Kinder, insbesondere der Mädchen, mit sich bringt, das hat der in Lima tätige Autor und Ordensmann Pater Juan Goicoechea jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur Catpress dargelegt.
Die Gefahr für Kinder, vor allem für Mädchen, sind besonders groß. Durch Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit durch Stress und erhöhte Belastung, durch Auswirkungen auf ihre körperliche Gesundheit, Einschränkung der persönlichen Krankenversorgung, zum Beispiel keine Behandlung, keine Operation, die nötig dringend war, durch Gewalt in der Familie, geschlechtsspezifische Gewalt und insbesondere sexuelle Gewalt, Missbrauch und Vergewaltigung oft durch Familienangehörige, durch Vernachlässigung des Lernens aufgrund häuslicher Pflichten, die in erster Linie Frauen bzw. Mädchen zu leisten haben.
Warnungen über die Langzeitfolgen der Schulschließungen gibt es auch schon von offizieller Seite. Im Fall Perus hat das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, erklärt, die 10 Monate Schulschließung im Jahr 2020 hätten den Kampf des Landes gegen Kinderarmut um 10 Jahre zurückgeworfen. 4 Millionen Kinder, insgesamt 40% der Altersgruppe, seien jetzt von Armut betroffen, jedes 10. Kind von extremer Armut. Man rechnet damit, dass insgesamt 500.000 Schülerinnen und Schüler in Peru wegen der überlangen Homeschooling-Phase ihre Bildungslaufbahn abbrechen werden. Die Hälfte davon habe das bereits getan.
Während der Pandemie wird vorausgesetzt, dass es die Frau ist, die zu Hause bleiben muss. Da angenommen wird, dass der Mann derjenige ist, der zur Arbeit geht. Diese Sichtweise auf die Rolle der Frau macht unsichtbar, dass Frauen auch Familienoberhäupter sind und auch zur Arbeit gehen müssen. Dies bedeutet, dass die Verantwortung innerhalb eines Hauses die Kinder, insbesondere die Mädchen, übernehmen müssen.
Fast 50% der diesjährigen Abgänger von der Mittelschule in Peru glauben, dass sie wohl nicht mehr an einer technischen Schule oder Oberstufe weitermachen, meistens aus finanziellen Gründen. Das ist eine Entwicklung mit schwerwiegenden Langzeitfolgen. Mädchen und alle Bemühungen um ihre Teilhabe an der Gesellschaft leiden darunter am meisten. Zwar gibt es auch in Peru Familien, die über gute Erfahrungen verfügen durch das enge Zusammenleben. Sie sprechen von mehr Gemeinschaft, Respekt und Verantwortung für die Haushaltsaufgaben, so Goikoetxea. Für die meisten Kinder seit 2020 jedoch ein verlorenes Jahr für die schulische, persönliche, emotionale und soziale Entwicklung.
Viele Mädchen haben die Verantwortung für die Betreuung jüngerer Geschwister und in den meisten Fällen die Betreuung älterer Brüder oder des Vaters übernommen, wenn er von der Arbeit zurückkehrt, wenn die Mutter abwesend ist, wenn sie arbeitet, krank oder gestorben ist. Abgesehen von der Hausarbeit müssen sich viele Mädchen so organisieren, dass sie Zeit für die virtuelle schulische Arbeit finden.
Dass der Schulerfolg der Kinder durch diese Mehrfachbelastung massiv beeinträchtigt wird, liegt auf der Hand. Zigtausende Kinder in Peru hätten die Schule schon abgebrochen, vor allem junge Mädchen, die für ein Überleben der Familie arbeiten gehen müssen, so Pater Goikoetxea. Auch dass 44% der Haushalte in Peru gar keinen Internetzugang besitzen und somit keine Teilnahme am Online-Unterricht möglich ist, spielt hier mit rein.
Heutige Mädchen wollen lernen und sollen lernen dürfen. Viele suchen jemanden, der ihnen hilft, mit Hilfe eines Stipendiums ihr Studium fortzusetzen. Viele andere haben angefangen, Arbeit zu suchen, zu sparen und so weiter studieren zu können. Leider haben aber auch Tausende Mädchen die Schule abgebrochen. Das sind große Herausforderungen, denen wir uns nun mit Kreativität und Solidarität stellen müssen.
Der Ordensmann erlebt in Peru, wie er erzählt, viele Szenen der Verzweiflung. Weinende Kinder an den Fenstern, die rausgehen wollen, Eltern, die sich ohnmächtig vorkommen, Jugendliche, die ohne Handys den Kontakt zu Freunden verloren haben und sich völlig isoliert fühlen. Viele andere seien wegen Stress, Angst oder auch Trauer über den Verlust geliebter Menschen ins Internet geflüchtet, teils verbunden mit entsprechenden Problemen von Online-Spielsucht bis hin zu Cybermobbing. Nein, es ist kein gutes Jahr für Jugendliche in Peru. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Und wir bleiben in Lateinamerika. Das Parlament Guatemalas hat jüngst den heftig umstrittenen Budgetentwurf gekippt, nach lautstarken Protest zehntausender Demonstranten und auch der lokalen Bischöfe. Doch das zentrale Problem des mittelamerikanischen Landes bleibt die Armut. Corona und Wirbelstürme verschärfen die Lage. Mehr von Gudrun Seiler.
La gente che è stanca, fondamentalmente molto stanca.
Die Leute sind müde, sehr müde und leidgeprüft nach Wirbelstürmen und Covid und der schweren Wirtschaftskrise, sagt im Gespräch mit Radio Vatikan der Salesianerpater Giampiero De Nardi, der seit 9 Jahren in Guatemala wirkt. Der nun gekippte Entwurf für den Staatshaushalt 2021 wäre wirklich ein Drama gewesen, so der Ordensmann. Er wurde in nur 23 Stunden verabschiedet, ohne ein Minimum an Debatte mit der Opposition. Weniger Geld für Gesundheit, Vorsorge und Bildung war vorgesehen, dafür unnötige Ausgaben, etwa für den Bau eines neuen Parlamentssitzes um 100 Millionen Quetzal, das entspricht 15 Millionen Euro. Und die Leute haben Hunger. Auch die Bischofskonferenz war sehr deutlich in ihrer Kritik an diesem Haushalt und hat die Billigung des Budgets in dieser Form klar abgelehnt. Unterdessen ist das zentrale Problem des Landes ungelöst, die Armut. Guatemala ist ein Volk, das von Landwirtschaft lebt. Industrie macht nur 5% der nationalen Produktion aus. Und der informelle Sektor, die Gelegenheitsarbeit von einem Tag zum anderen, die liegt bei 15%, erzählt der Priester. Eine Nation der Landwirtschaft also, und da haben die Wirbelwinde riesige Schäden angerichtet. Dieses Jahr sind 4 Wirbelstürme durchgezogen, 2 im August und 2 jetzt. Von einem Tag auf den anderen hatten viele Leute nichts mehr zu essen und viele haben wirklich alles verloren. Wir brauchen eine Antwort auf diese Notlage.
Dramatik. Guatemala
Guatemala ist das einzige Land in Mittelamerika, wo die Armut in diesen letzten Jahren zugenommen hat, erklärt der Priester. Große Sorge macht ihm vor allem die Zunahme der extremen Armut. In sozusagen normaler und in extremer Armut zusammen leben insgesamt 85% der Bevölkerung und mindestens 18% in extremer Armut. Das sind dramatische Lebenssituationen. Die Kirche habe einiges getan, um das schlimmste Leid zu lindern. Einige Kirchen sind Zufluchtsorte für die Leute geworden, die alles verloren haben, auch das Dach über dem Kopf. Die Kirchen waren die einzigen Orte, die ihnen blieben zum Übernachten. Wir verteilen Essen und die Leute, die noch etwas haben, sind sehr großzügig. 7 Tage haben Guatemalas Volksvertreter nun Zeit, einen neuen Budgetentwurf vorzulegen. Die Stimmung ist nach wie vor sehr aufgeheizt. Am Samstag hatten Demonstranten Teile des Parlaments in Brand gesetzt. Wenn in einer Woche kein neuer Haushaltsentwurf vorliegt, dann soll es bei dem alten bleiben. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Und zum Schluss unserer Sendung blicken wir in den Vatikan. Der Frauenrat des päpstlichen Kulturrates, Ordensfrauen, Universitätsprofessorinnen und Botschafterinnen beim Heiligen Stuhl haben sich im Kampf gegen Rassismus vereint. Am Montagnachmittag tauschten sie sich per Videokonferenz über die besten Strategien aus. Stefanie Stahlhofen berichtet.
Das Webinar mit dem Titel »Rassismus, Frauen und die katholische Kirche« hatten die Römische Universität Lomsa, der Frauenrat des päpstlichen Kulturrats und die Botschafterin beim Heiligen Stuhl gemeinsam organisiert. Kardinal Gianfranco Ravasi, Leiter des päpstlichen Kulturrats und einziger männlicher Sprecher, erinnerte an die Worte von Papst Franziskus zum Thema Rassismus nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd.
Wir können keine Art von Rassismus oder Ausgrenzung tolerieren oder unsere Augen davor verschließen und den Anspruch erheben, die Heiligkeit des menschlichen Lebens zu verteidigen. Mit Gewalt kann man nichts gewinnen, aber viel verlieren.
So Papst Franziskus bei seiner Generalaudienz vom 3. Juni in seinen Grußworten an die englischsprachigen Pilger. Auch viele der Sprecherinnen beim Webinar beriefen sich auf Papst Franziskus. Mehrfach etwa auf seine jüngste Enzyklika Fratelli Tutti, die die Geschwisterlichkeit aller Menschen schon im Titel trägt. Die kongolesische Theologin und Ordensfrau Rita Mboshu Kongo betonte die Rolle der Bildung und Erziehung im Kampf gegen Rassismus. Sie würdigte in diesem Zusammenhang den von Papst Franziskus angestoßenen globalen Bildungspakt. Die deutsche Ordensfrau Monika Düllmann, Generaloberin der Schwestern des heiligen Josef von der Erscheinung, sagte, Rassismus lasse sich durch gemeinsame Projekte bekämpfen. Konkret verdeutlichte sie dies anhand einer Erfahrung bei ihrer Arbeit in einem internationalen Hospiz in Jerusalem. Dort arbeiteten verschiedene Nationalitäten und Zugehörige verschiedener Religionsgemeinschaften zusammen mit dem Ziel, den Patienten möglichst viel Lebensqualität zu geben. So habe etwa ein Rabbi auf seinem Handy das Vaterunser auf Französisch gesucht, um es mit einer christlichen Patientin zu beten. Wir sind alle Menschen, brachte Ordensfrau Monika Düllmann, wie auch alle weiteren Rednerinnen und Kardinal Ravasi, es auf den Punkt. Kardinal Ravasi betonte abschließend, um rassistische Vorurteile auszuräumen, brauche es Begegnung. Es sei nötig, auf andere zuzugehen und gleichzeitig das unterschiedliche Sein des anderen anzuerkennen. Das sind zwei fundamentale Handlungsweisen, um rassistische Vorurteile zu bekämpfen, so Kardinal Gianfranco Ravasi.
Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Wie üblich finden Sie auf unserer Webseite weitere Nachrichten und Beiträge, unter anderem ganz frisch unsere Lateinnachrichten. Bei uns geht es am Mittwoch weiter mit der Live-Übertragung der Generalaudienz. Ab 9.30 Uhr können Sie diese über unsere Webseite, unseren YouTube-Kanal oder unsere Facebook-Seite live und mit deutscher Begleitung verfolgen. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Christine Seuss. Schön, dass Sie dabei waren. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.